Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Heute widmen wir uns dem Thema Natur und Buddhismus. Es ist ja viel von Buddha Natur die Rede, aber eigentlich, so sehe ich das, Silvia, vielleicht siehst du das anders, ist im Buddhismus wenig die Rede von Buddha und der Natur. Wie würdest du denn die traditionelle erstmal den Kontakt von Buddha zur Natur vielleicht beschreiben?
Ja, es ist auffallend, dass der Buddha in die Wälder zog und in den Wäldern meditierte. Das ist schon ein Bezug, der ist einfach da. Der hat lange im Wald meditiert, er hat unter einem Feigenbaum das Nirvana entdeckt, die vier edlen Wahrheiten, ist erwacht unter einem Baum und er sitzt auf einer Lotusblüte und nimmt dieses starke Gleichnis, der Lotus wächst aus dem Sumpf heraus und leuchtet dann. Also immer wieder gibt es Gleichnisse, Bilder, aber auch konkrete Orte, wo der Buddha mit der Natur verbunden ist. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt.
Musste er wahrscheinlich auch als Wandermönch, ich meine, er musste ja Schatten suchen unter den Bäumen, er hatte keinen Tempel, in den er sich zurückziehen konnte, so wie, oder ja auch kein Kloster. Also war für ihn die Natur eigentlich seine natürliche Umwelt, vermute ich.
Würde ich auch sagen. Also das ist ja auch bei den vielen Einsiedlern, die Mönche, die Christen zogen in die Wüste und man geht raus aus den Städten, raus von dem ständigen, von der ständigen Unruhe, wo immer irgendetwas los ist und kaufen und verkaufen und machen und tun und so. Und da ist natürlich die Natur ein wunderbarer Ort.
Ja, und wenn wir uns die Zeit vergegenwärtigen, in der Buddha gelebt hat, ist sie ja mit der momentanen Naturzerstörung nicht zu vergleichen. Also in der Zeit damals war ja wohl die Natur eher die Natur selbst die Bedrohung und heute ist ja der Mensch die Bedrohung für die Natur. Also wie verhält sich denn der zeitgenössische Buddhismus dann der Naturzerstörung gegenüber?
Das kommt jetzt immer auf das Land an und natürlich auch auf die Bedingungen. Aber man weiß schon aus den letzten 100 Jahren, dass eine große Aufmerksamkeit für Natur schon da ist, bei uns sowieso inzwischen, aber auch in Asien, weil es natürlich dort auch diese unterschiedlichen Wetterverhältnisse gibt. Also Buddha ist ja aufgewachsen mit dem Monsun. Und er hat ja auch seine Schüler schon angeregt, Leute, im Monsun keine Wanderungen durch die Gegend, da könntet ihr Tiere zertreten, sondern in der Regenzeit sucht euch einen festen Ort und lauft nicht in der Natur herum, damit ihr die Tiere nicht tötet. Und dann darf man nicht vergessen, dass er empfohlen hat, vegetarisch zu leben, keine Tiere zu töten. Und in manchen Traditionen des Buddhismus wird es sehr ernst genommen. Die tragen nicht einmal Lederschuhe, zum Beispiel in Taiwan oder so, sondern Stoffschuhe. Also da ist immer ein Bezug zur Natur. Dann kommt es auch darauf an, wo bestimmte Klöster dann später entstanden sind. Der Buddha hat gesagt, macht keine Landwirtschaft, bettelt, damit ihr beim Graben im Boden nicht Tiere zerstört. Also im Vordergrund stand schon die Tierwelt und es gibt eine lange Debatte in Indien, ob Pflanzen Lebewesen sind oder ob das Lebendigsein im engeren Sinne oder im genaueren Sinne erst mit den Tieren beginnt. Also kann man nicht entscheiden. Viele Hindu-Gruppen sagen, Pflanzen sind Lebewesen. Im Buddhismus sagt man eher, Tier ab den Tieren gibt es Lebewesen. Und heute gibt es natürlich viele moderne Bewegungen, die sich überhaupt mehr um Gesellschaft und Natur kümmern. Aber es ist jetzt nicht so ein explizites Anliegen wie bei uns, weil es immer noch darum geht, ein Gegengewicht zu bilden gegen die Geschäftigkeit. Das muss man immer im Buddhismus mitsehen. Das Problem in Indien war die Verwurzelung in der Sippe, im Stamm und so weiter. Und da hat der Buddha betont, raus aus der Familie, geht allein in den Wald und so weiter. Und bei uns ist ja die Geschäftigkeit das größte Problem, dass man immer beschäftigt ist. Und wenn man seine eigenen Muster und Ansprüche und Erwartungen nicht bemerkt, dann stürzt man sich ganz schnell in Aktivismus. Und da ist meine Erfahrung aus den letzten 40, 50 Jahren hier in Deutschland und in Europa, dass bei uns der Fokus mehr auf halt mal inne, stürz dich nicht gleich in das nächste Projekt, ein wichtigerer Punkt ist, als es in Asien war.
Ja, und lass uns doch nochmal genauer drauf gucken, den Umgang gerade auch mit den Tieren oder mit den Pflanzen. Ich meine, im Christlichen gibt es ja den ganz klaren Auftrag an hierarchische Macht durch die Erde untertan. Und das steht ja auch noch in der Tradition der griechischen Antike, Aristoteles, der ja auch die Natur eigentlich ja, dazu aufrief, die Natur zu versklaven. Hier gibt es eine ganz andere Hierarchisierung. Und im Buddhismus, soweit ich das verstehe, ist das mehr ein Netz, ein Lebensnetz, was sich hier aufspannt.
Ich möchte zuerst noch was sagen zu dem Begriff, macht euch die Erde untertan. Es wird ja, ist schon eine lange Diskussion, dass es eigentlich bedeutet, behüt die Erde, beschützt sie. Also nicht nur hierarchisch ausbeuten und so weiter, sondern ein anderer Akzent. Und ich glaube, das mit dem Ausbeuten fing erst mit der Industrialisierung so richtig an. Dass man, also das ist nochmal eine andere Entwicklung. Also ich glaube, im Christentum gibt es auch eine Rücksicht auf Natur, auf Tiere, auf Lebensbedingungen schon, also im Sinne von Schutz. Aber im Buddhismus, es ist richtig, ist die Betonung der Vernetzung, des Vernetztseins, des Verbundenseins von allen und allem mit der Natur und die heute griffige Vokabel dafür wäre Komplexität. Alles hängt mit allem zusammen und man muss Rücksicht und man soll Rücksicht nehmen auf die Folgen des Handelns. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Die ethische Inspiration im Buddhismus ist, achte auf die Motive, mit denen du handelst. Wozu machst du etwas? Warum machst du etwas? Ja? Und dann schau auf die Folgen, die das hat, für dich und andere. Immer wieder für dich und andere. Und der Buddha wusste auch, dass man das nicht bis ins Detail berechnen kann. Man hat immer gesagt, Motive und Absichten erkennen ist das eine, aber dann musst du auf die Folgen schauen, damit du verstehen kannst, wie dein Handeln wirkt. Und wenn es nicht heilsam ist, zum Heil führt für mich und andere, sondern zum Unheil, wenn du damit schadest, dann korrigiere dein Verhalten. Also ist ein ganz großer Blick auf die Folgen von Handeln. Und wenn man das ernst nimmt, im kleinen und im größeren Umfeld, dann zerstört man die Natur nicht. Weil man sieht, was die Folgen des Handelns sind. Oder dass das auch Folgen von unserem Handeln sind. Also von daher, für mich heißt lebendiger Buddhismus, ich achte auf die Folgen meines Handelns. Und damit ist auch der Schutz der Natur, nicht nur der Schutz der Tiere und der Menschen, mit inbegriffen. So würde ich das heute im größeren Zusammenhang sehen.
Da trifft sich ja auch die alte Vorstellung von Indras Netz zusammen, ja, mit der neuen Systemtheorie, wo man ja sagt, egal wo man zieht an diesem Netz oder egal wo man etwas Kleines zerstört, hat es genau ja Auswirkungen auf das gesamte Gefüge, weil alles ineinander greift und alles voneinander abhängig ist.
Und das kann man auch positiv sehen. Wenn ich an einer Stelle was Positives verändere, ein heilsamer Gedanke verändert die Welt. Ein heilsames Tun verändert konkret etwas hier, aber kann auch andere inspirieren. Also Indras Netz ist offen für beides, für Zerstörung. Ja, alles wirkt auf alles, aber auch für das heilsame Tun. Und das finde ich sehr inspirierend.
Und wenn wir auf den, trotzdem nochmal auf den zeitgenössischen Buddhismus und auch auf das buddhistische Tun so gucken, also ich habe so diesen leichten Kritikpunkt, der glaube ich immer wieder durchschimmert in unseren Gesprächen, dass ich meine, das Buddhistische zeichnet sich sehr, sehr dezidiert dadurch aus, durch das eigene Tun. Ich vermeide jetzt Fleisch zu essen, ich esse kein Fleisch. mache mir aber darüber hinaus dann kein großes Engagement mehr und wie kann ich denn verhindern, dass wir hier in Deutschland diese Massenschlächtereien haben? Ne? Während ja viele andere Menschen da sehr engagiert sind, sehe ich dieses Engagement eigentlich in buddhistischen Gemeinschaften oder bei nicht so sehr. Es geht immer mehr so auf dieses rein individuelle, subjektive Verhalten, vermeide Böses, zurück, aber nicht auf dieses nach außen gehende und wie kann ich denn verhindern, dass die Welt so sich gestaltet, wie sie sich gerade gestaltet.
Also ich denke, das sind zwei Faktoren ganz wichtig. Das eine ist, dass die Funktion des Buddhismus hier in Europa und in westlich beeinflussten Ländern eher die Funktion hat, die Innenschau anzuregen, weil die Menschen sozusagen so leistungsbetont sind, so außenorientiert sind, dass wie ein Korrektiv für diese Außenorientierung ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass der Buddhismus sehr viel Wert darauf legt, dass du die eigenen Motive und Absichten erkennst, mit denen du handelst und nicht dich irgendeiner Ideologie verschreibst. Also ich weiß jetzt, wie man das Klima rettet, wie man die Erde rettet. Da muss man nur 1, 2, 3, 4, 5 machen und dann ist gut. Also ohne die eigenen Anteile zu sehen. Und ganz oft verfällt man da dem Irrtum, dass es Masterpläne gäbe und die einfache Lösungen für komplexe Probleme. Und das hat mit auch Verunsicherung zu tun. Man fühlt sich verunsichert durch die schnelle Entwicklung von allem, Globalisierung und so weiter und will eine schnelle Lösung haben. Und das ist zum Teil wirklich Maschinendenken. Man verwechselt sich selbst mit einer Maschine, weil wir halt so viel Erfolg haben mit dem Produzieren von Maschinen, mit Industrialisierung. Da haben wir unglaublich viel bewirken können. Und ein bisschen denkt man dann so, man sei auch so und Gruppen seien so. Man muss nur eine richtige Methode haben und ein richtiges Ziel und dann ist alles gut. Also das Differenzieren fällt Aktivisten manchmal etwas schwer. Und mein Ausweg aus dieser Analyse, also wenn ich das so analysiere und die Situation so beschreibe, ist, es braucht Individuen, die Verantwortung übernehmen für ihre eigene Sicht auf die Welt, die besser und besser erkennen und dann, das ist halt der Begriff dafür, als Individuen, als Bodhisattvas in Gruppen reingehen, das erzähle ich immer in meinen Kursen, und versuchen, die Innenschau als Teil des Weges auch in der Politik sozusagen vorzuleben. Also ich glaube eher an Einzelne, die selber so reflektiert sind, dass sie auch Vorbilder sein können für andere in der Erkenntnis der Komplexität der Situation. Es gibt keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Das ist sozusagen mein Zugang zu diesem Thema. Auch zur Rettung des Klimas, zur Rettung der Welt, zur Verbesserung der Lebensbedingungen. Es braucht Menschen, die andere inspirieren können. Auch durch ihre Warmherzigkeit, durch ihre Klugheit, durch ihre Lebendigkeit. Und die sind wenige. Aber das ist mein Anliegen. So, also geht in Gruppen rein. Ich habe ja viele Leute in meinen Kursen, die auch durchaus bei den Grünen mitarbeiten oder bei lokalen NGOs oder so, dass ich denen immer wieder empfehle, versucht das Kommunikationsklima zu verbessern in euren Gruppen, dass man sich zuhört, dass man die eigenen Motive und Absichten besser erkennt und nicht einfach auf einfache Lösungen setzt. Die gibt es nicht.
Okay, also das heißt, du sagst mehr das Individuum, also wenn ich jetzt Buddhistin bin, ich gehe jetzt mit meinem Setting in eine bereits bestehende politische Gruppierung rein und verändere es
zum Beispiel
durch mein Tun. Ja. Aber es ist ja nicht so und es gibt immer wieder lobenswerte Bestrebungen des sozial engagierten Buddhismus, die ja dann auch immer wieder auch langsam einschlafen oder sich nicht wirklich zu einer breiten Bewegung etablieren. Ist das vielleicht tatsächlich der Grund, den du ja sagst, der Buddhisten machen mehr die Innen, ne, gehen nach innen und dieses große nach außen ist eine Schwierigkeit trotzdem.
Es ist ein Riesenproblem, wie kann man eine sehr, 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 sehr komplexe und vernetzte Welt verändern, weil es gibt einfach keine einfachen Lösungen und wenn man Lösungen finden will, dann muss man letztlich, denke ich, immer auch lokal beginnen, experimentieren und dazu braucht es Leute, die das können. die miteinander auskommen. Also jetzt mal ganz runtergebrochen, also ich versuche Menschen zu inspirieren, sich so selber zu erkennen, sich so durch Übungen ein bisschen zu verändern, dass sie mit anderen auskommen. Und sagt, das ist meine Botschaft, versucht selber mit anderen auszukommen und dann in den Gruppen, wo ihr arbeitet, die Leute zu inspirieren, mit anderen auszukommen. Nur so können wir auch die Natur schützen, weil es sind eine unglaublich viele Interessen da. Und die einen denken, man muss es so machen, die anderen so machen. Aber was wir lernen müssen, ist, uns zusammenzusetzen und miteinander zu reden. Und im Gespräch mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt auszuhandeln, welche Wege wir einschlagen können. Und dazu müssen wir uns zuhören können. Und dazu müssen wir wieder unsere eigenen Motive und Absichten ganz gut kennen und die eigenen Muster. Damit auch das, was gute Begegnungen verhindert.
Ja, und gleichzeitig ja eine tiefe Naturerfahrungen machen. Es reicht jetzt nicht aus und es ist ja häufig so, dass wir uns in Meditationszentren zurückziehen, dass wir auf dem Kissen sitzen, im Innenraum meditieren, hier im Lotus Vihara, Gott sei Dank, wenn wir jetzt rausgucken hier, sehen wir den großen Lotusgarten und ich weiß, wie sehr die Menschen es immer genießen, du hast gestern hier auch einen Kurs bei dem Lotus Vihara gehabt, wie sehr die Menschen es genießen, dann in den Außenraum und die Natur erfahren. Aber wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit oder vielleicht auch sogar eine Aufgabe der buddhistischen Lehre, die Leute mehr in die Naturräume zu führen, so wie ja Buddha damals auch unter dem Baum saß, sitzen wir vielleicht zu viel in den Innenräumen, statt Naturretreats zu machen, buddhistische Retreats unter Bäumen oder, ne, oder wie die Mönche halt. Ich finde es eine schöne Idee, dass Mönche Bäume zu Mönchen erklärt haben, um sie zu schützen. Ja, ich meine, was für eine wunderbare Idee. Das ist ja ein ganz aktives Tun.
Also meine Erfahrung ist, alle Zentren, wo ich unterrichte, außer wenn es halt manchmal ein kleines Stadtzentrum ist, liegen in der Natur. Also Orte, wo man längere Retreatsphasen der Zurückgezogenheit macht, die liegen in der Regel auf dem Land. Und wir machen immer Gehmeditation draußen, viele arbeiten, dann gibt ja die Stunde Mitarbeit am Tag, da ist viel auch im Garten draußen arbeiten und ich empfehle immer lange Spaziergänge in der Mittagspause, wenn das Wetter es zulässt, also da ist immer eine Begegnung mit Natur da und wenn Leute Interesse haben, solche Naturretreats zu machen, finde ich das gut. Ja, also ich bin also halt so, wie ich bin und finde die Verbindung ganz hilfreich. In möglichst einfachen Situationen zu meditieren, wir haben draußen auch meditiert und wenn das die Zeit ist, wo die Käfer kommen und die Insekten kommen und so, haben wir gemerkt, es ist sehr schwierig draußen zu meditieren. Wir haben es probiert, aber eher sozusagen im geschützten Innenraum diese stillen Meditationen zu machen und dann eher Gehmeditation draußen oder mal eine Gesprächsgruppe draußen, wo man sich auch bewegen kann, aber es ist natürlich, Natur ist jetzt nicht nur einfach friedlich und schön und still, sondern es gibt einfach auch Insekten und alles Mögliche, was nicht so toll ist für die Meditation. Ja.
Und welche buddhistisch inspirierten Lehrerin oder Lehrer würde dir einfallen, die genau in dem Bereich auch arbeiten, Ökologie. Also für mich ist da Joanne Macy ein großes Vorbild.
Natürlich, also Joanne Macy war die erste, die ich kennenlernte, die über dieses Thema gesprochen hat und auch draußen meditiert hat. Und Thich Nhat Hanh ist bekannt dafür, dass er große, lange Gehmeditationen draußen in der Natur gemacht hat. Ich finde es wunderbar, mehrmals am Tag draußen Gehmeditation zu machen. Das mache ich immer in meinen Kursen und empfehle auch den Leuten für die eigene Praxis zu Hause. Zum Beispiel, sucht euch einen Ort in der Nähe, wo ein bisschen Natur ist, ob das jetzt ein Park ist oder ein Friedhof in Städten und mach dort deine Gehmeditation oder mach dort deine Sitzmeditation, wenn die Bedingungen es erlauben. Also ich rate allen Leuten, geht in die Natur und ich spreche auch immer wieder drüber. Ich lerne die Grenzen meines Wissens immer leichter erkennen, wenn ich draußen in der Natur bin und einfach immer den Frühling staune, aber auch über die Früchte. Und also das ist immer mehr, als man verstehen kann. Also Natur ist für mich ein unglaublich wichtiger Ort, um auch die differenzierte Lehre des Buddhismus zu begreifen, dass alles mit allem zusammenhängt. Das sieht man an einem Garten, das sieht man an einem Park, das sieht man in alten Friedhöfen unglaublich gut.
Und das heißt ja auch, wir sind zu schützen bereit, was wir lieben. Das gilt ja dann ja auch für die Natur. Also je intensiver wir die Natur erfahren, je mehr wir sie dadurch auch lieben, desto mehr sind wir auch bereit, sie zu schützen.
Genau.
Ist das so der Weg auch?
Das würde ich auch sagen. Also wenn ich etwas nicht kenne, ja, dann ist meine Beziehung halt sehr viel unverbindlicher. Aber wenn ich die Natur ein bisschen kenne und mich öfter darin bewege, dann berührt mich das mehr und dann bin ich auch mehr interessiert, mich lokal zu engagieren für den Schutz von bestimmten Parks oder Gärten oder ja. Also von daher ist die Begegnung mit der Natur mir sehr wichtig, aber ich finde es nicht so zentral, also für mich jetzt. Meine Inspiration ist, einzelne Leute zu inspirieren, dass sie ihre eigenen Muster, Erwartungen, Ängste, Befürchtungen besser erkennen. Denn das bringen sie ein in ihre politische Arbeit. Und je unbewusster sie da sind, desto eher geraten sie in Schwierigkeiten mit anderen, desto eher fixieren sie sich auf zu einfache Pläne oder auf unterkomplexe Methoden, wie man die Natur rettet. Also ich denke, man kann sich erst wirklich wirksam für den Schutz der Natur einsetzen, wenn man kapiert, dass das ein ganz komplexes Anliegen ist und man nicht mit einfachen Lösungen ganz schnell vorankommt. Also, und man muss auskommen mit anderen Leuten. Und für beides halte ich buddhistische Praxis sehr wichtig.
Ja, stimme ich dir zu. Und gleichzeitig binden wir dadurch die Menschen nicht auch immer wieder zurück, weil das heißt ja auch in der Friedensarbeit, wird ja oft gesagt, in spirituellen buddhistischen Zusammenhängen, findet erstmal den Frieden in euch, bevor ihr nach außen geht und euch für den Frieden engagiert. Das heißt ja, oft werden die Leute dadurch ja erst wieder in diesen Innenraum zurückgebracht, weil gesagt wird, jetzt kümmere dich doch erstmal darum, dass du zur Ruhe kommst, dass du deinen Frieden findest, dass du. Und währenddessen aber könnte ja sein, dass die Welt außen um uns herum einfach kaputt geht, während wir auf dem Kissen sitzen.
Und ich glaube nicht, dass Menschen, die selber nicht ihre eigenen Ängste, Befürchtungen, Erwartungen kennen und ihre Muster, dass die Welt retten können. Ich glaube sowieso nicht, dass es einen einfachen Plan gibt, um die Welt zu retten, sondern wir brauchen beides. Und ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen. Also ich finde es hilfreich, dass Leute, die sich aktiv in der Politik engagieren, dass die auch Formen finden, ihre eigenen Erwartungen und Ängste und Befürchtungen kennenzulernen. Und ich habe mal vor, das ist echt lange her, das ist glaube ich fast 40 Jahre her, habe ich mit einer grünen Kandidatin aus unserem Landkreis, als ich in Bayern wohnte, wir kannten uns und die hat bei uns meditiert und wir haben immer wieder über diese politischen Fragen gesprochen. Dann haben wir mal zusammen ein Wochenende gemacht, Selbstbilder, Menschenbilder im Buddhismus und Politik. Und haben uns da einfach, weil ich habe auch Politik studiert und finde das Thema sehr spannend, da haben wir mal so von verschiedenen Seiten drauf geguckt, wie gesellschaftliche Veränderungen geschehen können. Und von ihr habe ich gelernt, sie kam sehr gut mit jungen CSU-Bauern klar in Bayern, weil die haben zum Teil Kindernahrung, also für Kindernahrung angebaut und die haben verstanden, wie man Natur schützen muss. Und mit denen konnte sie besser zusammenarbeiten als mit den SPD-Leuten, die eben noch ein Werk, noch eine Fabrik bauen wollten, damit die Arbeitsplätze sicher werden. Und das fand ich eine sehr interessante Geschichte, dass ihre Offenheit und ihre Fähigkeit zu kommunizieren mit anderen dazu geführt hat, dass sie im Kreistag mit den jungen CSU-Bauern sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte. Also das hat auch geholfen, so fixierte Vorstellungen aufzubrechen. Und also von daher, da habe ich viel gelernt aus dieser Begegnung und aus dem, was daraus gefolgt ist. Es haben übrigens immer wieder Grüne bei buddhistischen Zentren angerufen und wollten wissen, wo es in ihrer Gegend eine Meditationsgruppe gibt oder so. Fand ich auch sehr interessant, als ich im Dachverband arbeitete. Da war eine große Offenheit da, weil auch ein Verständnis von diesem Zusammenhang von allem mit allem mehr da war. Ja? Aber ich würde das nie gegeneinander ausspielen. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen mit politisch arbeitenden Menschen gemacht, die sozusagen an irgendwelchen fixen Vorstellungen hängen, wie man alles ganz schnell zum Besseren wenden könnte, ohne dass sie die Fähigkeit hatten, wirklich zuzuhören, was andere Leute denken. Und es ist einfach komplex. Politik ist wirklich, also das finde ich wunderbar von Hannah Arendt formuliert, ein Gespräch mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt. Wir müssen miteinander reden, wir müssen in der Lage sein, miteinander auszukommen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man das lokal probiert, weil es da einfacher ist, auch ideologische Vorbehalte ein bisschen zu lockern, weil man die Leute über längere Zeit kennt und weiß, die haben nicht nur diese Seite, sondern auch die andere Seite. Und man muss nicht perfekt sein, um die Welt zu verbessern. Und letzter Punkt vielleicht noch, der mir sehr wichtig ist. Wenn ich mit Feindbildern die böse Industrie und die bösen Blablabla versuche, die Welt zu retten, funktioniert das nicht besonders gut. Es ist viel komplexer. Und mit Feindbildern stabilisiere ich die eigene Ohnmacht. Weil wenn die anderen so mächtig sind, dann fühle ich mich immer ohnmächtiger. Während wenn ich darauf vertraue, ich kann hier lokal im kleinen Rahmen was verändern. Wenn ich die Erfahrung ein paar Mal mache, dann entsteht auch ein anderes Vertrauen, dass es in größeren Zusammenhängen möglich ist. Aber es ist komplex und es ist schwierig. Und es erfordert viel Geduld und Wertschätzung. Auch für Menschen, die nicht hundertprozentig mit uns übereinstimmen in allen Punkten.
Mhm. Ja, es ist komplex und soweit ich dich jetzt verstanden habe, spricht dann aber auch, sei nichts dagegen, zum Beispiel auf die große Friday for Future Demo zu gehen und schon auch eine Macht zu zeigen, dass es Menschen gibt, dass es viele Menschen gibt, die sich für die Natur, für das Klima einsetzen. Auch das ist ja eine positiv gesetzte Macht. Menschen versammeln sich, gehen auf die Straße und das finde ich dann auch schön, wenn das die Buddhisten, Buddhistinnen tun. Und das sind ja auch öfters Blöcke der DBU mit dabei. Was ich dann sehr.
Und ich finde es halt wichtig, dass wir dann als Buddhistinnen und Buddhisten immer wieder betonen, bitte ohne Gewalt. Ja? Weil das ist auch eine Hilfe, dass man eben gewaltfrei demonstriert. Denn mit Gewalt erzeuge ich wieder Feindbilder oder stabilisiere Feindbilder. Und das hilft niemand.
Ja, ganz klar. Also Friday for Future ist ja auch nicht bekannt dafür, dass sie gewalttätig wären, die jungen Menschen. Ich finde es das großartig, dass sie sich engagieren.
Ja. Ich habe mich auch gefreut, dass die Jugend mal wieder aufsteht für was. Ja.
Ja. Sehr schön. Ja. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich auf die anschließende Übung, die du anleiten wirst. Ich möchte auf jeden Fall unseren Natur-Podcast beenden mit Worten von Zen-Meister Ryokan, den ich sehr schätze, den großen Naturdichter, der sagte, mein Vermächtnis, was wird es sein? Blumen im Frühling, der Kuckuck im Sommer, die dunkelroten Blätter des Herbstes. So möge es sein, ein Vermächtnis.
Wunderbar.